Ja, ich bin hier auf dem Linux-Tag und sitze jetzt hier mit Michael Steil vom Xbox Linux-Projekt. Und ja, erstmal zu dir, wer bist du, was machst du in dem Projekt und so.
Also ich bin der Michael, Also ich bin der Michael und bin gerade Student eigentlich normalerweise, bin 25 und habe ja sonst nichts zu tun, weil ich Student bin und habe mir halt da vor 2 Jahren überlegt, dass doch so, dass auf der Xbox, dass Linux auf der Xbox relativ interessant wäre und seit 2 Jahren werkeln wir halt jetzt da mit einem sehr wechselnden Team. Ja.
Bist von Anfang an dabei sozusagen.
Genau, also ich war da ganz. Ja, also die wichtigsten, also das Kernteam von den ersten 3 Leuten, da war ich sehr mit dabei beteiligt. Also hauptsächlich auch beim ganz anfänglichen Reverse Engineering, um rauszukriegen, was ist das überhaupt für Hardware und wie geht man daran. Wir haben dann am Anfang sehr viel Dokumentation hauptsächlich geschrieben, wo wir noch gar keine Ahnung hatten, wie wir jetzt das implementieren könnten oder sowas. Das war eigentlich relativ wichtig, dass man am Anfang erstmal das zusammenträgt, damit man auch Leute anlockt. Das ist eigentlich auch die Hauptsache, was ich da am Anfang gemacht habe. Das war die wichtigste Arbeit.
Wie seid ihr dazu gekommen oder ja, wie hat das alles angefangen? Wie kam die Idee da überhaupt, Linux auf die Xbox zu packen?
Also die Idee ist ja doch relativ offensichtlich. Da sind wir sicherlich nicht die Einzigen oder wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind mit der Idee, weil wenn man da im Internet damals ein bisschen so gesucht hat, also ich habe mir auch eine Xbox gekauft, habe gedacht, ja, schönes Hardware-Spielzeug, da kann man vielleicht mal irgendwas hacken. Und da kam halt auch die Idee natürlich, es ist ein IBM-PC, da ist eine Festplatte drin, ist Intel, Nvidia-Grafik und so weiter. Könnte man noch ein Linux drauf tun, findet sich im Internet irgendjemand, der dann schon irgendwas in die Richtung gemacht hat. Und wenn man damals gesucht hat, dann hat man halt zum einen die Domain gefunden, irgendjemand hat die Domain schon reserviert und hat eine Mailingliste aufgesetzt, stand aber nichts drauf. Und natürlich noch ein Haufen andere Leute, die halt irgendwie so die Idee hatten, mehr so spaßeshalber, also ungefähr, ach, das ist ja ein PC, ist ja von Microsoft, ah, Linux drauf, hahaha. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, ja, ich hatte die Idee, der hatte die Idee. Die Idee ist relativ naheliegend, wenn es ein PC ist und vor allem, wenn es von Microsoft ist, ist die Idee noch viel naheliegender. Und wir sind auf jeden Fall diejenigen gewesen, die dann auch wirklich mal angefangen haben. Und ja, viele Leute haben halt auch irgendwie gesagt, ja, wäre cool, könnte man machen, sollte man machen. Und ist aber an vielen Stellen nichts Konkretes dabei rausgekommen.
Was war denn jetzt euer erster Schritt, den ihr konkret getan habt, auf das Ziel hinzu?
Also das allererste war natürlich Dokumentation. Man hat die Xbox mal aufgeschraubt, man hat ein bisschen gesammelt, weil auch andere Leute ein bisschen was rausgefunden haben, die sich jetzt nicht so sehr für Linux, sondern mehr einfach so für die Hardware-Seite interessiert haben und für die Sicherheitstechnik, wie das funktioniert, wie die das machen wollten, dass man Spiele eben ausloggt, dass Spiele nicht, also dass Raubkopien nicht funktionieren. Das ist ja auch eine relativ interessante Sache, wie da die Sicherheit dahinter ist. Also zum einen diese Sicherheitsleute und diese Hardware-Leute und zum anderen die Linux-Leute haben sich da ein bisschen zusammengetan, ein bisschen Informationsaustausch, haben viel Informationen zusammengetragen. Es war halt relativ wichtig, dass die Dokumentation auch nicht nur bekannt war unter diesen paar Freaks, sondern dass das auch in einem relativ schönen System im Internet zusammengestellt wurde. Es hat viele, viele Leute angelockt, die sich dann einfach weiter dafür interessiert haben, die dann auch damals alles, es gab noch kein Linux, noch gar nichts gab es, aber viele Leute haben sich eine Xbox gekauft, haben mal die Platte ausgebaut und einfach mal ein bisschen mitgehackt und geschaut, was kann die Platte? Einfach Informationen zusammengetragen. Das war mir das Allerwichtigste. Und dann war es so, ja gut, dann kam so der göttliche Wink, nämlich der erste Modchip. Das waren dann wieder, ja, Leute, mit denen wir inzwischen auch Kontakt haben. Also es ist alles inzwischen zusammengewachsen. Aber das ist Andrew Huang vom MIT, der ist da Doktorand damals gewesen, inzwischen hat er seinen Doktor. Sein Spitzname ist Bunny, das ist der sogenannte MIT-Hacker. Also Microsoft hat dann irgendwann mal so dazu gesagt, weil sie da mal später das Design von Xbox ein bisschen geändert haben, vom Sicherheitssystem hauptsächlich. Das ist derjenige, der halt zum ersten Mal irgendwo den Einstieg gefunden hat, dass man auf der Xbox seinen eigenen Code ausführen kann. Der hat gesehen, wo die Hardware-Lücke vom Sicherheitssystem ist, hat diese Lücke veröffentlicht und dann kamen gleich die ganzen kommerziellen Hersteller daher und haben Modchips gemacht, damit die Leute hauptsächlich Raubkopieren spielen. Für uns war das halt dann genau der Zeitpunkt, wo wir wussten, jetzt können wir implementieren. Beziehungsweise wir haben auch schon ein paar Wochen davor implementiert und hatten auch Code, der hat schon kompiliert, aber naja gut, was macht man mit dem Code? Also was man machen muss, ist natürlich am Anfang ein Bootloader. Da nehme ich mir einfach mal so einen PC-Kernel, weil ich weiß, es ist ein x86 und will den einfach mal auf blöd laufen lassen. Brauche ich aber natürlich einen Bootloader und das mit dem Bootloader ist halt das Problem. der Bootloader hat ja immer ja ein Backend und ein Frontend. Und das Frontend ist ja das Betriebssystem, auf dem der Bootloader läuft, und das Backend, was er gerade lädt. Also zum Beispiel, der Lilo hat ja auf der anderen Seite das PC-BIOS und auf der anderen Seite das Linux. Genauso gibt es ja den Loadlin, der auf der einen Seite DOS hat. Und genauso mussten wir da jetzt einen Bootloader machen, der auf der einen Seite das Xbox-Kernel-Environment hat. Also der aus diesem Xbox-Environment, das ist eigentlich ein Windows 2000-Kernel. Allerdings nur Kernel-Mode, also sehr stripped down, ist eigentlich recht wenig drin. Der also von diesem Environment rausgeht, beziehungsweise die Maschine wieder in einen, ja, mehr oder weniger Ausgangszustand schaltet, das heißt virtuelle Speicher ausschalten und dann einfach einen Linux-Kernel reinladen und in den Linux-Kernel reinspringen. Und der Bootloader, der stand eigentlich auch schon einige Wochen vorher, und wir haben da sehr viel auf Papier gedebuggt. Und als dann der erste Modchip da war, konnten wir halt ins Linux rein debuggen. Die einzige Möglichkeit, was die Xbox hat, ist ja nur eine LED als Ausgabe. Das heißt, wir haben keinen seriellen Port oder sowas. Wir hatten auch anfangs kein Video. Also wir wussten ja nicht, wie wir das ansprechen. Wir hatten einfach nur die CPU und mussten irgendwie eine Möglichkeit finden, zu sehen, ist der Code schon abgestürzt oder noch nicht. Da haben wir eine LED, kann man ein- und ausschalten und einfach dann ausschalten, wenn er an der Marke vorbeigelaufen ist. Und dann einfach mal schauen, immer so mit... Ja, genau. Einfach mal ganz hinten hinsetzen und schauen, ob er komplett initialisiert hat, wenn nicht, weiter vorne setzen, weiter vorne und so weiter. Und irgendwann weiß man, wo er abstürzt, und so war halt Anfang des Debugging. Bis halt dann irgendjemand diese Modchip-Idee aufgegriffen hat und ein recht gutes Debugging-Device geschrieben hat. Das war nämlich dann, ich weiß nicht, ob ich so tief ins Detail gehen soll. Gerne? Gut. das ist so, diese Modchips, ist ja so, da ist ein ROM-Chip drin, und die, auf diesem ROM-Chip ist halt einfach ein Windows 2000-Kern drauf, der entpackt sich und ist dann da und lädt dann ein Spiel von DVD. Wenn man das eben austauscht und da einen Kernel, der gepatcht ist, reintut, der mich dann einfach alles beliebige lädt und nicht mehr auf Signaturen schaut und so weiter, dann kann man ja quasi alles davon starten, was man will. Jetzt ist es aber so, wenn man diesen Modchip nicht mit ROM macht, sondern mit RAM und hinten einen Druckerportanschluss für den PC macht, so dass ich das RAM beschreiben kann, dann kann ich direkt auf der Ebene was modifizieren. Das ist das eine. Das heißt, ich könnte eventuell gleich ins ROM den Bootloader schreiben und nicht erst von der CD booten oder sowas. Das heißt, ich brauche nicht aus dem Environment, aus dem Windows-Environment booten, sondern könnte auch von vorher booten. Das ist eine. Das andere recht interessante ist, dass wenn ich da RAM habe, habe ich eine Kommunikationsmöglichkeit. Dann kann die Xbox in sein eigentlich ROM reinschreiben, aber es ist ja RAM. Und der PC kann über diesen Druckerportanschluss von diesem Modchip, kann dann die Daten auslesen, und schon kann ich kommunizieren. Und das hat uns dann sehr geholfen. Da haben wir nämlich dann so einen Konsolentreiber am Anfang geschrieben. Also als dann der Kernel schon so halb oben war, also als wir dann die Kernel-Messages gesehen haben oder als der Kernel schon mal die ersten Messages ausgegeben hatten, haben wir uns was gebastelt, so dass die Kernel-Messages halt nicht über einen seriellen Port ausgegeben werden, weil sowas hatten wir nicht, sondern dass die einfach da in dieses RAM reingeschrieben werden mit so einem Handshake-Protokoll, dass das dann über einen Druckerport wieder reinkommen kann. Und ja, dann irgendwann hieß es auf Slashdot mal, Linux hat auf der Xbox zum ersten Mal gebootet. Und ab dann, mit diesen Debug-Möglichkeiten, ist das eigentlich nur noch eine Treibersache, dass man dann mal Video hochkriegt, dass man dann, ja, guten Audiotreiber. Das ist sehr viel Gepatche auch von vorhandenen Zeugs.
Das heißt, es sitzen auch einige Entwickler an dem Ganzen und passen den Kernel dementsprechend an.
Also es sind wirklich erstaunlich viele Leute, die da dabei sind.
Ich muss das Mikro nehmen. Ja, wie sah das Ganze denn eigentlich aus nachher mit den ganzen... Also ihr habt den Kernel gehabt und ihr musstet den patchen, definitiv. Ihr konntet nicht den ganz normalen Kernel nehmen und den einfach aufpappen.
Den was jetzt, Kernel?
Den ganz normalen Kernel.
Achso, also den Linux-Kernel, da musste man schon was patchen.
Achso, ich muss das Mikro rübergeben. Ja, wie lange habt ihr denn gebraucht für die ersten wichtigsten Module, sprich was dazu kommt, das Video, den USB-Port meinetwegen, alles Wichtige, was dabei ist, also vielleicht auch Audio?
Also jetzt so, bevor wir uns an die Module wagen konnten, musste ja erstmal wirklich der Kernel starten. Und da ist es so, dass der Kernel einige Sachen eingebaut hat, die nicht modular sind, die immer drin sind, wo wir auch ein bisschen patchen mussten. Also das Wichtigste ist zum Beispiel, dass der Chipsatz einen fiesen Bug drin hat. Also das ist kein Unterschied von der Xbox, sondern es ist wirklich nur ein Bug vom Chipsatz. Wenn ich da nämlich bei irgendeinem Speichercontroller, er hat zwei Speichercontroller theoretisch, wenn ich beim zweiten lese, der ist nicht physikalisch vorhanden. Wenn ich einfach nur lese, und das macht der Linux-Kernel am Anfang, um zu schauen, welche Geräte überhaupt da sind, also PCI-Enumeration, dann wird das Ding abstürzen. Das heißt, da muss man mal patchen, dann läuft die Uhr ein bisschen falsch, muss man da ein bisschen patchen. Das sind alles so Sachen, die fest eingebaut sind. Wenn das Ganze dann mal lief, da war es dann so, Video hat relativ lange gedauert. Das heißt, wir hatten anfangs schon Netzwerk oben, wir hatten einen Webserver laufen, wir hatten mit Telnet konnte man sich einloggen in so ein kleines Image, das in eine RAMDisk geladen wurde. Das funktionierte alles schon und wir hatten immer noch kein Video. Video war ein relativ großes Problem. Der Chipsatz ist zwar Nvidia-Chipsatz, das heißt der ganz normale NV-Treiber, beziehungsweise Riva-Treiber, also im Kernel heißt er Riva-Treiber, bei Xwinder heißt er NV-Treiber, die laufen eigentlich so und mit ganz, ganz wenig Patches. Größeres Problem war nur, wie kriegt man diesen Video-Encoder, der dann das PAL-Signal liefert, wie kriegt man den dazu, dass der auch wirklich was liefert? Also die Grafikkarte kriegen wir dazu, aber die liefert nur ein digitales Signal. Wir müssen auch den Video-Encoder dazu kriegen, dass der dann das auf PAL umsetzt, auf die richtige Bildwiederholfrequenz und sowas. Und das ist relativ komplex, weil auf dem GameCube ist es halt so, dass da machen ein paar Pokes, da ist halt sind die Register einfach so definiert, dass ich da einfach sagen kann, ich will jetzt einen PAL-Output, ich will jetzt NTSC, ich will jetzt höhere Frequenz, irgendwie sowas. Und bei der Xbox ist es so, das sind halt zwei unabhängige Chips von unabhängigen Herstellern, die einfach so billig gekauft wurden und halt einfach Massenware sind. Das sind ganz normale Standardkomponenten, da muss man natürlich viel, viel rumprogrammieren, damit die genau so zusammenarbeiten, wie man das haben will. Deswegen hat Video ziemlich lang gedauert. Also selbst initialisiertes Video, wenn man halt von null auf weggebootet ist. Es gab dann noch den anderen Trick, dass man den Xbox-Kernel das Video schon initialisieren ließ und dann das genauso gemacht hat, wie das bei VESA-FB ist. Das ist ja auch so, wenn ich eine Grafikkarte habe, die nicht unterstützt wird, dann lasse ich vorher das BIOS mal das Setup machen, lasse in den Modus schalten und dann muss ich nur noch wissen, wo liegt jetzt eigentlich der Grafikspeicher. Und genauso konnten wir es da machen. Wir haben einfach da den Setup vorher schon machen lassen, weil es ist ja immer initialisiert, wenn ich aus irgendeinem von CD-Booter sowas, hat ja der Bildschirm vorher schon was angezeigt. Und dann konnte man einfach da reinschreiben. Problem ist natürlich, dass man dann keinen Moduswechsel machen konnte, dass man dann keine Videobeschleunigung oder sowas hatte. Und dass es halt nur geht, wenn man von der CD wegbootet und nicht, wenn man direkt aus dem ROM rausbootet.
Aber das habt ihr jetzt geschafft, mit dem Moduswechsel und so
weiter. Ja, also es ist alles längst drin, aber das hat damals, glaube ich, schon ein, zwei Monate oder sowas gedauert. Da waren wirklich die besten Leute bei uns beschäftigt, ziemlich lange beschäftigt, um das zu machen. Also Video war dann wirklich das Größte. Audio war eigentlich nur eine kleinere Patch-Geschichte. USB ging auf Anhieb. Das heißt, fast auf Anhieb. Da ist nämlich ein kleines Problem drin. Die Xbox hat zwar einen, eigentlich Tastaturcontroller, aber die Pins sind nicht rausgeführt. Also das ist ja alles ganz normale PC-Technologie. Das heißt, es hat den ganz normalen AT-Tastaturcontroller, hat den ganz normalen AT-Timer, hat den Interrupt-Controller von AT und so weiter. Und diesen Tastaturcontroller, der ist einfach nichts verschaltet und ist vielleicht auch nicht hinten richtig terminiert von den Levels her. Weiß ich nicht, wie das ist. Auf jeden Fall, wenn ich da in Linux starte, dann bei den neuen Linuxen ist es sowieso gefixt, weil es viele PC-kompatible Computer gibt, die gar keine Tastatur mehr dran haben. Aber der reserviert sich einen Interrupt für die Tastatur, egal ob eine dran ist oder nicht. Und auf der Xbox ist eben nie eine dran. Und vor allem ist der Controller auch überhaupt nicht angeschlossen. Und da ist es so, wenn der Interrupt-Kanal belegt ist, dann nimmt mir der einen Interrupt weg. Und der Interrupt geht mir dann nachher ab. Das heißt, dann hätte ich nachher keinen USB-Interrupt.
Das heißt, der ist wirklich nötig.
Also der USB...
Der Interrupt, der ist einfach nötig, sozusagen. Also sprich, es ist nicht genug Platz für andere Interrupts verfügbar.
Es ist so, Linux ist ja sowieso kein, also so wie ich das jetzt verstehe, kein echtes Plug-and-Play-Betriebssystem. Da muss sich das BIOS drum kümmern, dass die Interrupts vorher richtig vergeben werden. Bei Windows ist es ja so, da kann Windows die Interrupts nochmal umbelegen. Bei Linux ist es so, so wie es vorbelegt ist, so übernimmt er sie. Und das Dumme ist eben, dass der USB-Controller genau auf den Interrupt Nummer 1 gemappt war. Und Interrupt 1 ist eben auch der Tastatur-Interrupt. Das heißt, da waren wir in diesem sehr lustigen Fall, dass, weil der Tastaturtreiber drin war, ging die Tastatur am USB nicht. Aber als wir das dann mal gefixt haben, und das war eigentlich ein Mainstream-Fix, der in neueren Kernel eh schon drin war, und im Mandrake-Kernel zum Beispiel war das eh schon gefixt, die haben das immer schon dazu gepatcht. Als wir es dann auch bei uns einfach dazu gebastelt haben, war USB auch kein Problem. Dann gingen halt die USB-Geräte direkt, das ganz normales OHC. Der Chipsatz ist ja ein AMD-Chipsatz eigentlich, was da drin ist. Das ist die Southbridge von AMD. Eigentlich auch der Memory Bus und das ganze Zeug ist alles AMD-Technologie, weil ursprünglich alles von AMD sein sollte. Chipsatz von AMD, Prozessor von AMD und dann halt Grafik von Nvidia. Aber dann hat er in letzter Minute Intel gesagt, wir hätten jetzt gerne einen Intel-Prozessor drin. Dann war es natürlich blöd mit diesem Markenzeichen AMD, dann konnten die nicht sagen Chipsatz AMD, Prozessor Intel, Grafik Nvidia, sondern dann wurde es so gemacht, dass Nvidia von AMD den ganzen Chipsatz lizenziert hat. Und dann klebt jetzt auf dem ganzen Chipsatz drauf Nvidia. Aber man sieht es auch im Linux-Kernel, es wird alles als AMD-Geräte erkannt. Der IDE-Controller zum Beispiel ist der AMD-IDE-Controller von diesen AMD-Chipsätzen. Und deswegen ist es eigentlich doch alles relativ kompatibel und an wenigen Stellen muss man nur patchen.
Nur ein paar Standardfragen noch. Wie lange existiert ihr jetzt und wie viele seid ihr überhaupt?
Also, seit wann existieren wir? Da würde ich sagen, der Zeitpunkt, wo wir das SourceForge-Projekt registriert haben. Und das war der 23. Mai 2002. Man beachte die 23 und die 5. Genau im Jahr danach und genau nochmal im Jahr danach habe ich am selben Datum auch übrigens ein Projekt bei SourceForge registriert. Kann man mal nachschauen. da würde ich sagen, da sollte man Geburtstag feiern. Und wie viele Leute, ist sehr schwer zu sagen, denn es ist so, es gibt wenige, die ganz viel machen und es gibt viele, die ganz wenig machen. In der SourceForge-Liste, glaube ich, stehen fast 40 Leute drin, weil wir es so gemacht haben. Also ich habe ganz am Anfang schlechte Erfahrungen mit jemand gemacht. Also bevor wir bei SourceForge waren, hat jemand uns einen Server zur Verfügung gestellt und hat halt sich da auch als jemanden gesehen, der da wichtig beim Projekt dabei ist, ohne relativ viel zu machen. Aber zumindest hat er die Developer-Infrastruktur uns gestellt. Und da hatten wir immer das Problem, dass wir immer auf ihn angewiesen waren. Immer wenn wir irgendeinen blöden Upload machen mussten, der hat uns keine Passwörter gegeben, müssen wir immer E-Mailen und ihm geben und so weiter. Und deswegen haben wir von Anfang an so gemacht, dass jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir bei SourceForge waren, einfach jedem sofort Developer-Rechte, jeder darf auf CVS machen, was er will. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Developer drin stehen. Jeder, der irgendwie das Kleinste gemacht hat, nicht mir einen Patch schicken und ich check's ein, sondern check's doch selber ein. Und deswegen sind wir halt 40 Leute, die da drin stehen. Das heißt aber nicht, dass momentan 40 Leute wirklich aktiv sind. Es ist so, dass die momentan aktiv, würde ich sagen, sind es 5-6 Leute ist das Kernteam. Und das war eigentlich immer so. 5-6 Leute, die das Wichtige machen. Und von denen, die man halt meistens so trifft, sind es 10, vielleicht 15. Und von den Leuten, die insgesamt mitgewirkt haben, sind es wahrscheinlich doch 50 Leute.
Und wie kriegt ihr jetzt im Moment also Linux da zum Laufen? Wie funktioniert das Ganze? Welche Hacks habt ihr da entwickelt?
Anfangs hat es ja damit angefangen, dass es nur möglich war, über einen Modchip des Linux zu booten. Das heißt, man hat halt dieses ROM, das drin war, einfach einen Chip drüber gesteckt, der war ein ROM-Override. Dann konnte ich mein eigenes ROM haben und entweder direkt dann Linux-Bootloader mit einem ROM drin haben, der die Maschine selber initialisiert und dann einfach ein Linux von Platte wegstartet und von CD. Oder dass ich das Original BIOS, naja, BIOS ist eigentlich der falsche Name, eigentlich das Original ROM, den Original Kernel, den Windows-Kernel von Microsoft nehmen, den so patche, dass der alles akzeptiert und dann kann ich auch eine Linux-CD einlegen. Das war so, wie wir es früher immer gemacht haben. Im letzten Jahr war so die das Wichtigste, dass wir halt von diesen Lösungen wegkommen, weil wir das, weil zum einen unschön ist, diese ganzen Lötgeschichten und zum anderen, weil viele von den Modchips sich damit rausreden wollten, dass sie eigentlich für Linux gedacht sind, aber die Modchips dann doch für Raubkopien eingesetzt wurden. Und deswegen wollten wir uns von dem Ganzen ein bisschen abtrennen und auch ein bisschen leichter machen. Und das ist es so, die zwei Lösungen, die wir haben, ist entweder den ROM-Chip direkt zu überschreiben, das heißt, dann würde nur noch Linux gehen, oder dass wir über diverse Fehler in dem System ganz ohne die Xbox zu öffnen ein Linux draufkriegen. Also das...
Und wie funktioniert das?
Was die allermeisten Leute wahrscheinlich wollen, ist, dass man die Xbox nicht öffnen muss und einfach so ein Linux starten kann. Aber das ist natürlich so, dass Microsoft da wir nennen es Anti-Linux-Protection eingebaut hat. Es ist nicht wirklich nur eine Anti-Raubkopien-Protection, weil wenn ich nur das machen würde, wenn die nur das hätten machen wollen, dann hätten sie nicht so knallhart alles abgeschnitten, was nicht Microsoft ist. Das hätte man nicht machen müssen. Also es gibt da viele schöne Lösungen, zum Beispiel, dass ich, wenn Sachen signiert sind, firme sie aus, okay. Wenn Sachen nicht signiert sind, sagt Microsoft, ja, dann firme sie nicht aus. Es gibt da super Zwischenlösungen. Sie hätten da Homebrew-Stuff und so, hätten sie alles zulassen können. So einfach so mit macht's nur, uns interessiert's nicht. Zum Beispiel, dass immer dann, wenn was nicht signiert ist, firme es aus, aber wir schalten zum Beispiel die 3D-Hardware aus. Dann kann keiner Spiele kopieren. Aber trotzdem kann ich darauf Homebrew-Sachen machen, kann ich halt dann Defix-Player oder sowas drauf portieren. Es wollten sie halt nicht machen. Das war schon eine explizites Ausschalten von Linux. Und deswegen ist es halt nicht so einfach, dass man einfach die CD einlegt. Und da muss man halt dann, ja, entweder, das ist eigentlich das, woran man eigentlich erstmal denken würde, die Binaries sind ja signiert von dem Microsoft-Schlüssel, 2048-Bit RSA. Hätten wir halt die Möglichkeit, diesen Schlüssel versuchen zu faktorisieren. es gibt da so ein Projekt im Internet, die haben gesagt, das machen wir. Die haben vor 1,5 Jahren angefangen. Ich gehe davon aus, die rechnen immer noch. Also so ein paar Milliarden Jahren werden die schon noch weiterrechnen. Es ist halt Schwachsinn, sowas zu faktorisieren zu wollen. Wenn man sowas faktorisieren will, da gibt's ja eh diese Preise, faktorisieren einen 512-Bit-Schlüssel und du kriegst 1 Million US-Dollar. Das kann man halt vergessen. Deswegen ist halt vielleicht die einfache Möglichkeit, man sucht halt einfach Sicherheitslücken im System. Schaut, wo irgendwelche Programme nicht genau aufpassen bei ihren Datendateien. Und dann können wir dann unseren Code reinladen. Und das ist halt jetzt gerade das Schöne, das Dashboard ist das Hauptprogramm auf Festplatte. Das hat dann eine kleine Sicherheitslücke. Es sind zwar alle Dateien, die das Ding nachlädt, sind nochmal gehasht, sind nochmal die Prüfsummen irgendwo abgelegt, nur bei den Schriftartendateien nicht. Ob die das vergessen haben, ob sie so blöd waren, keine Ahnung. Und natürlich existiert gerade für die Schriftartendateien so ein Exploit. Wenn ich die Schriftarten austausche auf Festplatte, kann das Ding abstürzen und nicht meinen eigenen Code ausführen. Und dann kann ich mir mein eigenes Bootmenü zusammenbauen. Und wenn man das ein bisschen intelligent macht, und da haben wir uns eine schöne Lösung zusammengebastelt, ist es so, dass man das Originalmenü beim Einschalten von der Xbox, wenn man kein Spiel eingelegt hat, immer noch kriegt. Nur, dass dann ein zusätzlicher Menüpunkt da ist, der heißt dann Linux. Oder kann man dann Linux starten. Aber Spiele funktionieren weiterhin, man muss die Xbox niemals öffnen. Das funktioniert nämlich dadurch, man muss natürlich den Hack irgendwo auf Platte ändern, muss die zwei Schriftartendateien austauschen. Das kann man natürlich skriptbasiert machen, klar, aber man muss ja irgendwie an die Festplatte rankommen, weil man will ja die Xbox nicht aufmachen. Deswegen ist es notwendig, dass man irgendwie die Kontrolle über die Xbox kriegt. Also dass man halt, ohne aufzumachen, erstmal in die Kontrolle kommt, dass man irgendwie mit einem Telnet oder sowas draufkommt. Da ist es auch so, ich nehme einfach ein Spiel, das bei seinen Savegames nicht richtig aufpasst. Das bei Savegames reinlädt und einfach mal so ein String am Bildschirm schreibt mit einem String-Copy oder sowas und sich dann einen Stack überschreibt, Buffer-Exploit wieder mal. Da gibt's schon eine Handvoll Spiele, 3 davon unterstützen wir auch aktiv. Wir haben da Savegames als Images zum Downloaden, die braucht man sich nur auf einen USB-Stick kopieren. Also 007 Agent Under Fire, also 007, dieses James-Bond-Spiel, nicht das Spiel Nightfire, sondern Agent Under Fire, also es sind 2 Spiele. Das ist übrigens alphabetisch das erste, das heißt, man sucht mal, welche Spiele könnten einen Bug haben, dann sucht man mal mit 0, fängt man mal an und das hatte dann wirklich den Bug. Also dafür gibt's das, aber das ist momentan nicht empfohlen. Also es ist auch ein relativ seltenes Spiel. Das Spiel Mech Assault ist eins, da funktioniert sehr schön, und Splinter Cell. Und Splinter Cell ist ja sehr berühmt. Mech Assault ist auch ein sehr berühmtes Spiel, das hat auch irgendwelche Awards und so ein Zeugs gekriegt. Und Splinter Cell ist teilweise sogar bei Xboxen dabei, es wird im Bundle geliefert. Das ist dann relativ praktisch, weil man dann quasi den Trick für Linux gleich mitkriegt. Wenn man sich dann die richtigen Savebänge bei uns downloadet, auf einen USB-Stick tut, mit einem Adapter eventuell, also man muss einen Adapter irgendwie haben, damit man das an das USB rankriegt. Das ist ein echtes USB, nur haben sie andere Konnektoren daran. Was kein Problem ist, man nimmt sich ein Xbox-Erweiterungskabel, schnippelt's ab und macht USB vorne dran, dann geht's. Oder man kann die auch bei eBay oder sonst was, überall gibt's die zu kaufen, im Versandhandel und so weiter, kosten dann 7,99 plus Versand, sieht man sie überall. Genau, dann lade ich halt das Savegame rein und dann habe ich die Kontrolle über das System und dann kann ich ja auf Festplatte ändern, was ich will. Das heißt, Fazit, was ich im Endeffekt machen muss, ist, ich brauche den USB-Stick, ich brauche das mit dem Savegame, ich brauche das Adapterkabel, ich brauche das Spiel, ich muss das einlegen, drück auf eine Taste und schon ist meine Xbox präpariert. Und ab dann macht sie Linux, aber gleichzeitig auch Spiele. Das ist mal das, was wir empfehlen und was wo auch das Einfachere ist und was die meisten Leute wollen. Und für die Hardcore-Leute, die sich einen Server hinstellen wollen, die Platten austauschen wollen, die keine Spiele mehr haben wollen, die eventuell headless arbeiten wollen, ist es dann so, dass es noch die zweite Lösung gibt, dass ich eben den ROM-Chip gleich überschreibe. Ja. Den ROM-Chip, der wo normalerweise das Betriebssystem drin ist, also das Windows 2000 da drin ist, Windows 2000 Kernel, wird einfach überschrieben mit einem Linux-Bootloader, der holt sich den Kernel von der Platte, bootet direkt in Linux. Weil ich ja in einem Linux bin und da nicht für Herrn Microsoft Kernel checkt, ob das System noch stabil oder ob das gesund ist, das System, ob alle Geräte da sind, kann ich die beiden IDE-Geräte, nämlich die Platte, also 10er Platte ist ja verbaut normalerweise, DVD-Laufwerk ist verbaut, kann ich beiden IDE-Geräte austauschen, wie ich will, kann ich alles reinbauen, was ich will, kann ich einen DVD-Brenner reinbauen, kann ich 200-300 GB Festplatten einbauen, kann ich alles machen. Aber natürlich nur, wenn ich das Linux gleich von dem Chip rausboote. Und ja, das geht genauso, dann muss ich eigentlich auch nur ein Savegame haben, muss ich so ein Spiel haben, dann kann ich, dann startet die Linux ja einmal schon auf einer eigentlich unmodifizierten Xbox, kann ich mit Telnet draufgehen und kann ich dann einfach sagen, jetzt flash mir doch mal den Chip. Na gut, ganz so leicht ist es nicht, es gibt noch eine kleine Lötbrücke, die muss ich schließen, damit der Schreibschutz vom Flash deaktiviert ist. Okay. Also ich muss den Punkt löten, muss das Linux starten, einmal, Ja, und dann habe ich es permanent drauf. Das sind die zwei Lösungen, die wir anbieten. Aber für die ganzen Leute, die eh schon Modchips haben, einfach Linux-CD einlegen und es geht. Aber das ist nichts, was wir offiziell unterstützen, weil davon wollen wir wegkommen. Weil es ist immer so, ja, ich habe einen Modchip, aber ich benutze ja nur Linux. Also wir wollen das nicht weiter mit unterstützen. Wenn jemand Linux will, dann sagen wir, kauf dir keinen Modchip. Modchip brauchst du nur, wenn du erstens entweder wirklich ein Hardcore-Kernel-Hacker bist, dann kann dir Modchip wirklich was bringen. Aber wer ist das schon? Das sind 5 Leute auf der Welt. Und auf der anderen Seite, wenn du Raubkopierer bist, tja. Also die zwei Lösungen sind halt das, was alle Leute glücklich machen sollte. Aber du
quasi bietest im Prinzip nur noch jetzt die Softmod-Chip, die Softmod-Version an.
Also was wir jetzt, was wir anbieten, sind die zwei Lösungen, also entweder Software-Hack, das heißt, dass wir auf der Platte eben diesen Bootloader ändern, und das schon auch, dass man direkt in den ROM-Chip den Linux-Bootloader reinflasht, weil dann ist ja die Xbox Linux-only und das ist ja auch legal und so, alles okay. Also unser Code, den wir da reinflashen, ist ja auch 100% GPL-Code.
Und wenn man jetzt die Lösung nimmt, ohne die Xbox auszuschrauben, hat man dann noch Garantie?
Das ist die Frage. Also zum einen muss man natürlich unterscheiden zwischen Garantie und Gewährleistung. Gewährleistung ist ja was, was mir das Gesetz gibt und was Microsoft mir nicht einfach so durch irgendwelche Sachen nehmen kann. Also die können da noch so viel hinschreiben. Die können sagen, ich verliere die Garantie, wenn ich das Ding schief anschaue. Aber die Gewährleistung kann ich dadurch nicht verlieren. Die Gewährleistung ist ja immer ein halbes Jahr, wo die mir nachweisen müssen, dass ich was falsch gemacht habe. Und dann nochmal 1,5 Jahre, wo ich nachweisen muss, dass ich nichts falsch gemacht habe oder dass der Fehler bei denen schon lag. Das heißt, die Gewährleistung bleibt so lange unberührt, solange ich nichts mache, was halt wirklich krass dagegen geht. Wenn ich da drin rumlöte, ist es eigentlich relativ klar, würde ich sagen, es sagt der gesunde Menschenverstand, dass dann selbst die Gewährleistung weg ist. Wenn ich da einfach nur andere Software installiere, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen würde, die Gewährleistung würde jetzt nicht mehr gelten. Aber das ist natürlich dann so ein Streitfall und das ist auch, ich meine, will man jetzt vor Gericht gehen, wenn die Xbox kaputt ist? Das ist also, da müsste man halt dann mit Kulanz von Microsoft rechnen, beziehungsweise ist vielleicht eh so, schauen die das überhaupt an? Ist es denen nicht einfach egal? Schauen die ganz einfach, ist die Xbox, sind die Garantiesiegel noch dran? Wenn sie noch dran sind, ja okay, schmeißen wir sie weg, geben wir eine neue raus. Oder schauen die jetzt wirklich nach, aha, hat der vielleicht mal irgendwann Linux, hat es installiert, hat es vielleicht irgendwann mal gebootet, hat er irgendwann mal einen Cheat in einem Spiel probiert? Keine Ahnung. So weit werden die wahrscheinlich eh nicht gehen. Und es ist ja nicht so, dass ein Linux eine Xbox schneller kaputt macht. Deswegen wird es Microsoft wahrscheinlich auch wurscht sein. Es wird jetzt nicht eine Ausrede sein, haha, das ist mal Linux, kriegst keine Garantie mehr. Aber Garantie ist ja so, dass sie schon offiziell wegnehmen können. Die können sagen, steht auch in Garantiebedingungen drin, wenn du irgendwas startest, was nicht von Microsoft autorisiert ist, ist die Garantie weg. Das heißt offiziell, also die Garantie wäre weg, wenn ich irgendwie solche Späße mache. Aber es fängt auch schon relativ früh an. Aber das ist ja noch die Gewährleistung. Gewährleistung bleibt.
Und gibt's Hilfe von euch? Also wenn ich mir jetzt zu Hause eine Xbox kaufe und ja dann hingehe und nicht wirklich so weiß, wie das jetzt geht, finde ich da auf euren Webseiten was? Wo ist die Webseite? Wo seid ihr? Wo wohnt ihr, dass man vielleicht bei euch klingeln kann und sagen, ey, hilf mir mal oder so?
Also unsere Webseite ist xbox-linux.org beziehungsweise einfach in der Suchmaschine Xbox Linux. Allerdings nicht in der MSN-Suchmaschine. Aber alle anderen Suchmaschinen sind okay. Nein, wir sind nicht geblockt in der MSN-Suchmaschine, nur dann bringt er irgendwie ein bisschen falsch. Der ordnet uns bei Spiele-Cheats ein. Aber wir sind drin. Also auf xbox-linux.org findet man relativ viel Dokumentation zu uns. Es ist nicht unbedingt immer sehr schön sortiert, aber man muss sich halt ein bisschen durchsuchen durch das Zeugs. Da ist wirklich sehr, sehr umfassende Dokumentation. Und die Einsteiger-Dokumentation ist auch noch relativ geradlinig und gut verlinkt. Das heißt, wenn man die ganzen grundsätzlichen Sachen sucht, wie was ist die Xbox, was kann ich mit der Xbox vorher machen, was kann ich nachher machen und welche Möglichkeiten gibt's, wie ich sie modifiziere und wie modifiziere ich's, da haben wir sehr ausführliche Dokumentation drin. Wenn sich jemand das nicht zutraut, also wenn jemand diese Lötgeschichte machen will, aber selbst nicht löten kann oder wenn jemand einfach das Spiel nicht auftreiben kann, wenn er keinen USB-Stick hat oder sowas, dann kann er auch dieses Xbox Chocolate Project in Anspruch nehmen. Das haben wir vor einem halben, dreiviertel Jahr sowas ins Leben gerufen. Das ist eine Möglichkeit, dass man die Xbox eben bei jemand vorbeibringt oder zu jemand per Post schickt, der einem dann hilft oder der dann die Xbox direkt für Linux vorbereitet. Ist auch so, dass man eventuell, wenn man nur ein Problem hat mit diesem USB-Stick, dass jemand einem das Savegame schon mal zuschickt oder wenn man ein Problem mit diesem oder jenem hat. Also wir haben da eine große Liste und viele Sachen bieten wir da an, was wir für die Xbox machen. Es sind insgesamt knapp 50 Leute jetzt in der Liste drin, weltweit, also sind Leute aus Argentinien, Hongkong, Brasilien und so weiter, ein Haufen Leute aus USA. Es stehen, glaube ich, 5 oder 6 Leute momentan aus Deutschland drin, die sind relativ gut verteilt, das heißt, mit unter 1,5 Stunden Fahrt sollte eigentlich jeder jemanden erreichen können, der einem eine Xbox umbauen kann. Und das machen wir natürlich kostenlos, aber wir freuen uns halt immer über eine Tafel Schokolade oder ein Bier, irgendwie sowas. Das steht auch meistens daneben, was die Leute am liebsten haben. Also einfach vorbeibringen und Hardware-Hack, Software-Hack, je nachdem, was die Leute anbieten.
Okay, hast du noch eine Frage, Jörg?
Ja, also was mich interessieren würde, war, um da mal anders ranzugehen, du bist ja im Prinzip ganz langsam da rangegangen. Du hast nach und nach mitgekriegt, was man damit machen könnte. Vielleicht eventuell hast du angefangen, vielleicht Visionen oder Träume zu bekommen, quasi, was man damit denn überhaupt alles anstellen könne. Sehe ich das erstmal soweit richtig?
Ja, also die Ideen, man hat natürlich da so ein IBM PC liegen, denkt sich, der ist billig, der kann viel, da ist eigentlich doch eine gute CPU drin. Gut, inzwischen lacht man über 733 MHz eher. Aber für Multimedia ist das immer noch okay. Damals waren 733 MHz wirklich gut. Da haben wir sich gedacht, toll, das könnte doch so mein Hauptcomputer werden. Ach, das könnte doch mein Router werden. Ach, da könnte ich doch im Wohnzimmer die Fix abspielen. Ach, da könnte ich doch einen VGA-Monitor ranhängen und eventuell dann das als ganz normalen Computer einsetzen. Machen die Leute auch heute. Also all diese Möglichkeiten werden heutzutage eingesetzt. Nach und nach gab es halt dann auch die Lösungen, um diese ganzen Sachen zu machen. Also VGA zum Beispiel kann man ja anschließen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man eine richtige Xbox erwischt mit dem richtigen Chipsatz, weil für alle anderen haben wir noch nicht den richtigen Treiber für VGA. Aber all die Möglichkeiten sind schon nach und nach dann auch gekommen, an die man schon relativ früh auch gedacht hat.
Also im Prinzip wurden Träume und Wünsche komplett erfüllt.
Fast. Es ist eine Winzigkeit, die eben noch nicht funktioniert. Man muss halt immer noch, wir haben keine Boot-CD. Die Boot-CD existiert nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme irgendeine CD. Ich kann keine CD brennen, die ich reintue in eine nagelneue Xbox und die geht sofort. Gibt's nicht. Ich kann kein Linux einfach so rein installieren. Ich muss irgendwie was machen. Ich muss sie irgendwie präparieren. Na gut, ich kann rumlöten, klar, das ist die Hardcore-Methode, sie zu präparieren, oder ich ändere halt ein bisschen was auf der Festplatte mit 1000 Tricks oder sowas und danach ist sie wie vorher, aber akzeptiert er diese CD. Naja, aber halt nicht von Anfang an. Das ist halt immer noch so ein Traum, den wir haben, wird wohl nicht funktionieren. Da müsste halt wirklich ein grober Fehler in der Verwaltung von CDs irgendwo drin sein. Und den haben wir, sagen wir so, ich sage nicht, dass keiner drin ist, aber wir haben den Fehler nicht gefunden.
Okay. Gut, dann danke ich dir für das Interview.